Wenn man an die Toskana denkt, kommen einem sofort Zypressenalleen, Weinberge, kleine schöne Altstädte und Florenz in den Sinn.
Während unseres 10-tägigen Roadtrips durch die Toskana waren wir genau an diesen Orten. Die Abwechslung zwischen Sightseeing in den Städten und Roadtrip-Feeling durch eine traumhafte Landschaft haben diese Reise unvergesslich gemacht.
Mehr Infos zur Route und ganz, ganz viele Reisetipps hörst du jetzt.
Travel Optimizer.
Der Reisepodcast für Leute mit Job und ganz viel Fernweh.
Die Welt ist zu schön, um zu Hause zu bleiben.
Deshalb dreht sich ja alles ums Reisen und Abenteuer erleben.
Hol dir hier von uns und unseren Gästen Tipps und Inspiration für deinen nächsten Urlaub.
Nachreisen erlaubt.
Servus.
Servus.
Zu einer neuen Podcast-Folge über die Toskana. Und wie schon im Intro erwähnt, stellt man sich die Toskana ja so vor, wie man sie auch von Bildern kennt, sprich mit Zypressenalleen und weiten Feldern, mit Weinbergen und mit Florenz, mit dem alten Dom in Florenz und so weiter. Und ob die Toskana wirklich so schön ist und was sie sonst noch so zu bieten hat, das erfahrt ihr jetzt in der und in der nächsten Podcast-Folge. Wir haben nämlich unsere 10-tägige Reise aufgeteilt in 2 Folgen. In der Folge geht es jetzt erstmal um die Fakten zur Toskana und dann verraten wir euch unsere Highlights in Bologna und Florenz. Das waren nämlich die ersten großen Städte, mit denen wir gestartet sind auf unserem Roadtrip. Und in der zweiten Folge geht es dann weiter mit unseren nächsten Stops, also mit Siena, mit dem Val di Orchia, mit Pitigliano, ganz im Süden von der Toskana und auch mit der Küste, nämlich der etruskischen Riviera. Und Lucca und Pisa ganz am Ende.
Und im Garfananga-Gebirge.
Genau, also jetzt habe ich sogar auch schon ganz grob unsere Route verraten. Dazu aber jetzt gleich nochmal mehr im Detail. Ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach gleich mal an mit den Fakten zur Toskana. Wo liegt denn die Toskana jetzt mal ganz blöd gefragt?
Ja, die Toskana ist eine Region wie ein Bundesland in Deutschland, kann man sich das vorstellen, und es ist Mittelitalien. Im Westen ist es Mittelmeer und im Norden wird es dann durch die Apuanischen Alpen begrenzt. Insgesamt stellt man sich die Toskana ja oft hügelig vor, mit so Säulenzypressen, Olivenbäumen und Weinreben. Das ist tatsächlich so in der Chianti-Region in dem Val di Orchia. Und ansonsten hat man zum Beispiel jetzt auch das Garfananga-Gebirge, das wir schon erwähnt haben, oder auch eine Küstenregion. Also Toskana bietet da schon echt einiges. Und deswegen ist es eigentlich auch perfekt geeignet für eine Rundreise oder einen Roadtrip.
Oh ja, da kann ich dir nur recht geben. Also landschaftlich ist die Toskana einfach so mega abwechslungsreich. Und wir sind echt von unserem Roadtrip heimgekommen. Und obwohl es nur 10 bzw. 12 Tage waren, waren wir einfach so geflasht und haben das Gefühl gehabt, als wären wir irgendwie 4 Wochen im Urlaub gewesen. So viel haben wir gesehen und erlebt. Aber es stellt sich natürlich die Frage, wie kommt man jetzt am besten in die Toskana und wie reist man eben dann auch mit dem Auto weiter?
Ja, also je nachdem, wo du in Deutschland wohnst, bieten sich da verschiedene Möglichkeiten an. Wir wohnen ja jetzt in München, also im Süden von Deutschland, und da kann man eigentlich auch ganz gut mit seinem eigenen Auto hinfahren. Die Fahrzeit beträgt da ungefähr so 7 Stunden, also das ist eigentlich noch ganz gut machbar. Und dann ist man auch schon in der Toskana, wenn man mit Bologna startet, so wie wir, der muss tatsächlich nur 6 Stunden anreisen. Ich finde, das ist noch ganz in Ordnung. Was man allerdings nicht unterschätzen darf, ist tatsächlich die Maut. Also man zahlt einfach 60 Euro Maut, und für uns waren es dann auch noch immer so um die 40 Euro Spritkosten, also 100 Euro alleine für die Anreise. Muss man schon auch bedenken, ja. Vor allem, wenn man dann vielleicht noch weiter anreist, hat man noch höhere Spritkosten. Eine sehr gute und praktische Alternative, und das würden wir, glaube ich, auch das nächste Mal eher machen, ist tatsächlich die Anreise mit dem Zug. Das geht sehr gut ab München. Da gibt es nämlich einen Nachtzug nach Bologna. Der startet dann so um 8 Uhr oder 9 Uhr abends und fährt dann eigentlich die ganze Nacht durch. Man kann schlafen und kommt dann früh morgens in Bologna an. Wenn man da rechtzeitig bucht, dann sind es ungefähr nur so 50 Euro pro Person. Und ich finde, das ist eigentlich eine sehr gute Alternative. Vor allem spart man sich halt vor Ort eine Nacht, die man nicht zahlen muss, und halt auch nicht die Fahrzeit während dem Tag.
Ja, also man hat quasi einen Urlaubstag mehr. Ist eigentlich sehr cool. Oder wenn man jetzt nicht im Süden von Deutschland wohnt, kann man natürlich auch mit dem Flugzeug anreisen. Bologna hat einen Flughafen, aber auch Florenz oder Pisa, und man mietet sich dann einfach einen Mietwagen.
Genau, jetzt muss ich auch gleich noch mal reingrätschen, weil wir jetzt schon zweimal Bologna gesagt haben. Tatsächlich liegt Bologna gar nicht in der Toskana, sondern in der benachbarten Region. Aber wir finden Bologna, so viel kann man schon vorwegnehmen, war echt ein super Start in unsere Toskana-Reise, weil es auch schon wahnsinnig viel Toskana-Flair und Renaissance-Altstadt-Flair versprüht.
Wenn man so einen Roadtrip machen will wie wir und dann auch außerhalb von den Städten kleine Ortschaften erkunden möchte, braucht man auf jeden Fall ein eigenes Auto oder einen Mietwagen. Man könnte aber theoretisch auch einen reinen Städtetrip machen und nur Bologna und Florenz besuchen. Dann fährt man vielleicht mit dem Zug nach Bologna und dann weiter mit dem Zug nach Florenz und dann braucht man eigentlich kein Auto.
Ja, wie gesagt, wenn man aber einen Toskana-Roadtrip macht, dann auf alle Fälle ein eigenes Auto, um in die Landschaften und in die Altstädte zu kommen. Da muss man echt sagen, die Straßenverhältnisse sind wirklich gut bis sehr gut und für italienische Verhältnisse sind die Straßen auch wirklich breit. Also es ist, ja. Da man in die Altstädte, das ist auch schon das nächste und ein wichtiger Optimizer-Tipp, in die Altstädte darf man nicht fahren. Das sind sogenannte ZTL-Zonen. Wenn man da mit dem Auto reinfährt, zahlt man 150 bis 200 Euro. Und da es nur in den Altstädten so richtig eng ist und man da ja eh nicht reinfahren darf, hat man eigentlich immer sehr gute Straßenverhältnisse.
Einzige Ausnahme, wenn man ein Hotel in den Altstädten bucht, dann darf man mit dem Auto reinfahren. Allerdings muss das Hotel das Auto dann dementsprechend auch anmelden. Sonst hat man ein Problem. Aber das wissen die normalerweise vor Ort.
Und jetzt wisst ihr es ja auch. Kommen wir dann auch gleich zur besten Reisezeit für einen Toskana-Roadtrip oder eine Rundreise. Ja, da muss man echt sagen, so ist der Frühling und der Spätsommer bis Herbst am besten geeignet. Da hat es einfach angenehme Temperaturen, 20 bis maximal 30 Grad und sehr wenig Regentage. Mit Einschränkungen sind dann auch noch der April oder Oktober ganz okay, wobei es da schon deutlich mehr Regentage haben kann und wenn man auch Pech hat, dann Temperaturen unter 20 Grad.
Also wir waren ja im September und das Wetter war wirklich optimal. Es hat
fast
immer so
ein bisschen zu heiß, aber noch sehr gut.
Ja, 28, 30 Grad gehabt. Es ist natürlich für einen Städtetrip jetzt schon sehr heiß, aber für einen Strand oder so ist es optimal.
Es kühlt auch nachts immer sehr gut ab, muss man dazu sagen. Ich weiß auch nicht, es ist nicht so wie in Deutschland oftmals, dass die Städte dann so wahnsinnig heiß sind, auch noch abends. Wo es allerdings dann zu heiß wird, ist eben in den Monaten Juli und August. Da hat es deutlich über 30 Grad und es sind auch extrem viele Touristen in der Toskana unterwegs. Deswegen würden wir die Reisezeit nicht empfehlen.
Dann kommen wir noch ganz kurz zur Sprache und zu den Kosten. Also man spricht natürlich Italienisch, aber wir waren überrascht, wie viele, vor allem auch junge Leute, dann doch auch ganz gutes Englisch sprechen. Die spannende Frage ist jetzt, was hat denn unser 10-tägiger Roadtrip jetzt gekostet? Also mit Maut, Spritkosten und Mietwagen, wir hatten nämlich auch einen Mietwagen, mit Unterkünften, Ausflügen und allem drum und dran.
Ja, also grundsätzlich muss man sagen, Toskana ist natürlich sehr beliebt und deswegen hat man hier auch ungefähr so ein Deutschland-Niveau oder sogar leicht drüber. In der Nebensaison ist es ein bisschen günstiger. Wir hatten jetzt immer so gute Mittelklasse-Hotels, die kosten dann so 50 bis 75 Euro pro Nacht. Und zweimal ein exklusiveres 4-Sterne-Hotel in Florenz und im Val di Orca bzw. bei Siena für 100 bis 150 Euro. Aber da kann man schon vorwegnehmen, das hat sich auch beide Male gut gelohnt. Beim Essen zahlt man immer so 10 bis 15 Euro, also auch wie ungefähr in Deutschland. Nicht zu unterschätzen sind übrigens die Parkkosten in den vielen Städten, wo man ja dann doch ist. In Florenz kostet es tatsächlich 35 Euro pro Tag. In Lucca ist man auch mit 15 Euro pro Tag dabei und ansonsten zahlt man auch so 2 bis 3 Euro pro Stunde im Parkhaus, was sich dann echt gut summiert hatte. Schlussendlich. Die Sehenswürdigkeiten sind eigentlich preislich ganz okay mit so 5 bis 20 Euro. Insgesamt kommen wir dann auf einen Preis für 10 Tage von 2.500 Euro zu zweit, also 1.250 Euro. Dabei muss man noch sagen, mittags hatten wir meistens nur einen Snack oder eben gutes Gelato und abends waren wir dann im Restaurant essen.
Wir haben euch übrigens die ganzen Unterkünfte auch nochmal in unserem Blogartikel verlinkt. Den findet ihr unter www.traveloptimizer.de oder auch in den Shownotes. Da könnt ihr, wie gesagt, euch die Unterkünfte auch nochmal mit Bildern anschauen und buchen. Und wenn euch allgemein unsere Reisetipps hier im Podcast bei der Planung weiterhelfen, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr uns bei iTunes mit 5 Sterne bewertet, wenn ihr uns bei Spotify abonniert oder unseren Podcast weiterempfehlt. Das war's jetzt mit den allgemeinen Fakten zur Toskana und bevor es jetzt losgeht mit den Highlights in Bologna und Florenz, möchte ich euch nochmal ganz kurz unsere Route beschreiben. Und zwar sind wir ja gestartet in Bologna. Dort waren wir nur eine Nacht, das hat auch gereicht. Dann sind wir weitergefahren nach Florenz, dort waren wir 2 Tage. Weiter ging es dann über schöne Panoramastraßen nach Siena und in die Weinregion Chianti. Und noch ein Stückchen weiter im Süden befindet sich dann die Region Val di Orchia. Dort findet man dann die berühmten Zypressenspots. Für uns ging es aber noch weiter in den Süden, nämlich nach Pitigliano. Dort haben wir nämlich auch die Saturnia-Quelle und noch eine andere Quelle besucht. Von hier aus sind wir dann an der Küste entlang in den Norden, an den White Beach bei Rosignano gefahren und anschließend noch nach Pisa, Lucca und in das Gebirge Garfagnana. Also man schreibt es Garfagnana.
Und es ist wirklich ein echter Geheimtipp, so viel können wir schon mal verraten.
Oh ja. So, jetzt starten wir mit den Highlights in Bologna und da bist du wieder an der Reihe, Tom.
Ja, wir hatten ja die Anreise von München und waren dann so circa ab Mittag in Bologna, also hatten einen guten halben Tag und da schafft man tatsächlich relativ viele Sehenswürdigkeiten in Bologna. Der Piazza Maggiore ist der Hauptplatz in Bologna. Da spielt sich tatsächlich auch ziemlich viel ab. Da ist gleich die Basilica San Petronio, das ist die größte Backsteinkirche der Welt. Da kann man kostenlos reingehen. Ja, ist jetzt für kostenlos auch ganz in Ordnung, ist jetzt nicht mega spektakulär, aber ist tatsächlich eine relativ große Kirche.
Ein wichtiger Tipp ist hier übrigens, dass man seine Schultern bedecken muss, also vor allem Frauen haben ja dann oft das Problem, dass sie im Sommer mit Spaghetti-Trägertop rumlaufen, also hier auf jeden Fall ein Schal oder eine Weste nicht vergessen. Ach ja, und die Knie müssen natürlich auch bedeckt sein, also am besten irgendwie einen langen Rock oder eine luftige Hose anziehen.
Man hat auch die Möglichkeit, für 5 Euro auf das Dach der Basilika zu gehen. Da müssen wir aber sagen, das Geld kann man sich eigentlich auch sparen, hat uns jetzt nicht so begeistert. Da gibt es nämlich einen deutlich besseren Aussichtspunkt, und zwar der Asinelli-Turm. Der ist einer der wenigen Türme, die in Bologna übrig geblieben sind. Man muss sich nämlich Bologna im Mittelalter so oder in der Renaissance so vorstellen, dass es dort hunderte von Türmen gegeben hat, weil jede Familie hat sich da seinen eigenen Schutzturm gebaut. Heutzutage sind, wie gesagt, nur noch wenige davon übrig. Einer davon ist der Asinelli-Turm, der ist fast 100 Meter hoch und man kann den auch besteigen. Tickets sollte man unbedingt vorher buchen, den Link dazu findet ihr auf unserem Blog. Und dann geht es eigentlich auch schon los, man wählt da eine Zeit, es sind 500 Stufen und von dort aus hat man einen richtig guten Überblick.
Also der Blick ist echt gigantisch. Hier noch als Tipp, bucht am besten so eine Sonnenuntergangszeit oder spätnachmittags. Dann ist das Licht nämlich besonders schön und die ganzen Terrakotta-Häuser, die es in Bologna gibt, werden dann auch noch rot angeleuchtet. Also eigentlich ist die ganze Stadt Terrakotta-Farben, kann man schon fast sagen.
Das stimmt, ja. Also das ist dann wirklich in ganz schönen Farbe eingetaucht. Ein weiteres Highlight in Bologna, und das spreche ich jetzt mit Sicherheit falsch aus, ist der Palazzo dell'Archiginnasio. Das ist heutzutage eine berühmte Bibliothek. Früher war es einer der ersten Universitäten weltweit. Und man kann heute eben, wie gesagt, noch die Bibliothek, die relativ altertümlich ist, und die Hörsäle besuchen.
Zum Beispiel den alten Medizinhörsaal. Da steht in der Mitte noch so ein Marmortisch. Das war früher der Seziertisch. Ich möchte ja nicht wissen, was da schon alles drauf lag.
Ja, ebenfalls relativ bekannt ist die sogenannte Finestrella. Das ist ein Fenster auf einer Brücke und da kann man in einen Kanal gucken. Man muss jetzt dazu wissen, dass Bologna eigentlich ein bisschen auch Klein-Venedig ist. Aber im Gegensatz zu Venedig kann man in Bologna die Kanäle mehr oder weniger nicht sehen, weil die versteckt sind. Und da ist halt einer der wenigen Stellen, wo man in den Kanal gucken kann. Und deswegen ist es jetzt so bekannt, das Fenster.
Es ist aber ein aber sehr sagen, kleines Fenster, ja, neben dem Restaurant. Also wenn man es nicht wissen würde, würde man da 100% vorbeilaufen.
Mit Sicherheit. Ansonsten empfehlen wir euch echt einfach mal durch die Altstadt zu schlendern, den Flair ein bisschen auf sich wirken zu lassen. Bologna hat eine sehr schöne Altstadt. Es gibt viele so Arkadengänge, also Gewölbegänge. Da einfach mal durchschlendern und den ersten Tag in der Toskana genießen. Denn Bologna ist im Gegensatz zu Florenz deutlich weniger voll. Und deswegen ist es einfach ein sehr angenehmes Ankommen dann in der Toskana, auch wenn es gar nicht Toskana ist.
Genau, es gibt wirklich schöne Gassen, wo sich dann auch abends das Leben abspielt und auch schöne Plätze, wo man sich einfach mal hinsetzen sollte und einen Cappuccino trinken sollte. Abends ist zum Beispiel das Viertel Quadrilatero eine gute Anlaufstelle. Da gibt es viele Bars und Restaurants. Und apropos Essen und Trinken, hier noch ein Tipp, was man in Bologna auf jeden Fall mal probiert haben sollte. Und zwar sind das Tagliatelle Bolognese, also die Bolognese-Soße wurde in Bologna, wie der Name schon sagt, erfunden, sagt man zumindest. Man isst die allerdings nicht, wie wir sie vielleicht kennen, mit Spaghetti, sondern eben mit den etwas dickeren Bandnudeln, den Tagliatelle. Und was man auch probieren sollte, ist ein Mortadella-Sandwich. Mortadella ist sozusagen die Traditionswurst in Bologna. Die wurde dort übrigens auch erfunden und schmeckt eigentlich ganz würzig. Also schmeckt sogar mir, obwohl ich echt kein Wurstfan bin. Und natürlich auch Tortellini.
Die wurden nämlich auch in Bologna erfunden.
Also
in Bologna wurde so einiges am bekannten italienischen Essen erfunden und dann sollte man es da natürlich auch probieren. So, jetzt noch zum Schluss ein weiterer wichtiger Optimizer-Tipp. Und zwar hat in Bologna sehr viel am Sonntag geschlossen. Also zum Beispiel die Arte Bibliothek oder so könnt ihr am Sonntag nicht besuchen. Schaut also, dass ihr euren Bologna-Tag nicht auf den Sonntag legt.
Und das ist nicht in jeder Stadt so. In Florenz, zu der kommen wir ja jetzt, ist es nämlich der Montag, wo dann das meiste geschlossen hat.
Ja, und jetzt dürft ihr mal raten, an welchen Tagen wir in den Städten waren und warum wir das so genau wissen.
Ja, richtige Reiseprofis.
Ja, da war dann der nächste Tag ein bisschen unnötig vollgepackt.
Auf dem Weg von Bologna nach Florenz, da fährt man ungefähr so 1,5 Stunden, haben wir übrigens noch einen ganz coolen Zwischenstopp gemacht bei Bologna. Und zwar haben wir die Kirche San Luca besichtigt. Die ist etwas außerhalb der Stadt und liegt auf einem Hügel. Von hier aus hat man eine tolle Aussicht auf die Stadt, vor allem von der Kuppel aus und auch auf das Umland.
Und hier noch einen kleinen Fakteneinschub. Und zwar kann man auch von Bologna aus zur Kirche gehen und zwar komplett überdacht. Das ist nämlich der längste Arkadengang der Welt mit über 4 Kilometer.
Das ist so crazy. Wir sind aber nur mit dem Auto hingefahren und haben die Kirche bzw. die Kuppel kurz besichtigt und haben uns aber auch den Arkadengang von oben angesehen und sind dann, wie gesagt, weitergefahren nach Florenz. Und was man in Florenz alles gesehen haben sollte, das erfahrt ihr jetzt.
In Florenz haben wir uns dazu entschieden, in der Innenstadt zu übernachten, da das doch relativ weitläufig ist und wir waren im Hotel Pitti Palace al Ponte Vecchio. Die Ponte Vecchio ist die sehr berühmte bebaute Brücke und da war direkt unser Hotel und können wir auch sehr empfehlen. Also die Lage war wirklich top und der Frühstücksraum ist ganz oben als Dachterrasse und da hat man direkt einen Blick auf den Dom und den ebenfalls bekannten Palazzo Vecchio.
Die Sehenswürdigkeiten sind also alle fußläufig und wir sind dann am ersten Tag einfach mal so durch die Innenstadt geschlendert. Als erstes sind wir über die Ponte Vecchio, das ist die berühmte Brücke, die auch bebaut ist. Und wenn man auf der Brücke steht, merkt man eigentlich gar nicht, dass es eine Brücke ist, weil links und rechts, wie gesagt, kleine Lädenchen sind. In der Mitte kann man da mal kurz rausschauen auf den Fluss und auch von der Seite sieht die Brücke natürlich echt richtig cool aus. Wer sich für Kunst interessiert, sollte auf jeden Fall in die Uffizien. Das ist das berühmte Kunstmuseum, was sich direkt neben der Ponte Vecchio befindet.
Weiter geht's dann zur Piazza della Signoria und zum Palazzo Vecchio. Das ist der Hauptplatz und das Rathaus von Florenz. Und von dort aus geht's dann weiter zur berühmten Kathedrale. Und da muss man wirklich wow sagen.
Also der Dom ist echt gigantisch. Als wir das erste Mal davor standen, war es eigentlich noch krasser, als wir uns das auf den Bildern vorgestellt haben. Der komplette Dom ist mit Marmortafeln verkleidet und zwar mit dunkelgrünen und weißen Marmortafeln und dieser Kontrast ist einfach nur gigantisch. Vor allem, wenn man sich die Größe, also wenn man die Größe dann auch wirklich mal sieht.
Ja, es ist auch davor, sind relativ enge Gassen und dann kommt man, auch der Dom an sich steht jetzt nicht auf dem riesen Hauptplatz, sondern man hat die engen Gassen, dann kommt man da raus und sieht einfach dieses riesen Gebäude und denkt sich so, wow. Also ist wirklich genauso, wie man sich's vorstellt.
Wer ein schönes Foto vom Dom haben möchte, ohne die anderen Touristen drauf, sollte früh dran sein. Wir waren direkt nach dem Sonnenaufgang dort und da war echt nichts los.
Wer in den Dom rein möchte, der kann das kostenlos tun. Allerdings sollte man frühmorgens auch dran sein, gleich wenn er öffnet. Ansonsten hat man halt Wartezeiten von über einer Stunde.
Und auf den Dom kann man auch raufgehen, auf die Kuppel. Das haben wir gemacht und zwar haben wir im Vorfeld eine Kuppeltour gebucht. Wir empfehlen das auch jedem im Vorfeld zu buchen, weil
man
ansonsten
muss im Vorfeld buchen,
genau, sind die Tickets schnell weg. Über einen Seiteneingang läuft man dann eine ganz enge Treppe hoch bis zur Kuppel und bei der Kuppel hat man dann mal eine ganz gute Sicht, also in die Kuppel, man ist quasi direkt unter der Kuppel, um es mal so zu beschreiben. Und man sieht dann auch mal von nahem dieses riesige Kuppelgemälde. Und zwar ist es so aufgeteilt, dass man unten die Hölle sieht. Und zwar wirklich in brutalster Art und Weise. Ja. Und oben ist sozusagen dann der Himmel. Also man muss da echt einfach mal aufs Detail achten. Ist sehr, sehr interessant. Und dann geht es aber noch weiter hoch über eine ganz enge Wendeltreppe. Läuft man dann einmal außen rum bei der Kuppel und steht dann plötzlich eben auf der Kuppel und von dort aus hat man echt einen super schönen Blick über Florenz.
Sehr empfehlenswert, man könnte auch noch in den Turm beim Dom gehen, da hat man allerdings ein Gitter davor und man ist halt auch nicht in der Kuppel, also man kann das Kuppelgemälde nicht so gut sehen, deswegen würden wir schon die Kuppeltour empfehlen statt den Turm.
Die Tour war zwar nicht ganz günstig, ich glaube, sie hat um die 20 Euro gekostet, aber es war definitiv wert. Den Link zur Buchung findet ihr übrigens auch auf unserem Blog.
Dann waren wir noch gleich bei der zweitbekanntesten Kirche oder zweitberühmtesten Kirche in Florenz, in der Santa Croce. Die hat ebenfalls eine schöne Marmorverzierung, allerdings nur an der Front. Innen ist sie auch relativ empfehlenswert und hat uns ganz gut gefallen. Zum Sonnenuntergang haben wir dann aber einen richtigen, naja, Geheimtipp ist es auf keinen Fall, aber es ist der Place to be, wenn man einen Sonnenuntergang in Florenz sehen möchte, und zwar der Piazzale Michelangelo.
Auf jeden Fall. Also es ist einer meiner Lieblingsplätze, eigentlich in der ganzen Toskana. Es gibt, glaube ich, wenige Plätze, wo man so einen tollen Ausblick auf eine Stadt hat. Und zwar sieht man da eben die Domkuppeln, man sieht auch den Fluss, man sieht die Ponte Vecchio und das Umland, und wenn man Glück hat, geht eben direkt über der Stadt dann auch noch die Sonne schön unter und taucht auch nochmal alles eben in so ein schönes Abendrot.
Ja, man, da das eben der Place to be ist, sollte man schon eigentlich eine Stunde vor Sonnenuntergang auf alle Fälle dort sein, sonst bekommt man da keinen Platz mehr.
Bei uns war es zwar ganz okay wegen Corona und Nebensaison, aber wir haben uns sagen lassen, dass man da normalerweise gar nicht mehr laufen kann auf der Treppe, weil da zu viele Leute sitzen.
Ein schöner Tipp ist übrigens auch, sich einfach irgendwo eine Pizza to go mitzunehmen und ein Bier und sich dann auf die Treppe zu setzen und dort den Sonnenuntergang mit einer leckeren Pizza zu genießen.
Ja, wir haben tatsächlich überlegt, ob wir nicht in eine Rooftop-Bar gehen, aber ehrlich gesagt braucht man das in Florenz gar nicht. Den schönsten Ausblick auf die Stadt hat man wirklich von dort oben. Am nächsten Tag haben wir uns dann ein Fahrrad gemietet. Die ganzen Sehenswürdigkeiten in der Stadt sind zwar nicht so weit voneinander entfernt, also immer mal so 800 Meter oder mal einen Kilometer, aber wenn man den ganzen Tag dann zu Fuß unterwegs ist, dann tun einem schon ganz schön die Füße weh. Da ist ein Fahrrad deutlich praktischer, weil man schneller ist und natürlich auch die Füße schont.
Ja, wir waren dann zuerst im Palazzo Pitti. Das ist das ehemalige oder die ehemalige Residenz der Familie Medici, die quasi so die Großfürsten in Florenz waren. Und da drinnen gibt es wirklich ein paar richtig prunkvolle Räume und es ist auch ein Museum drinnen. Das ist wirklich empfehlenswert. Also das fanden wir auch sehr gut. Wir sind jetzt nicht die großen Museumsgänger, aber durch die wirklich sehr prunkvollen Räume war bei uns auch öfter mal die Kinnlade unten.
Was aber auch schon ganz cool ist, ist eigentlich der Vorplatz. Dort stehen nämlich 100 eiserne Wolfstatuen, und zwar aus China, die die diplomatische Beziehung zwischen Italien und China darstellen. Also sehr kurios, aber auch sehr witzig, weil man mit den Wölfen ganz coole Fotos machen kann.
Was uns ein bisschen enttäuscht hat, war der Boboli-Garten. Der befindet sich hinterm Palazzo Pitti. Kann man noch für 10 Euro dazu buchen und naja, der war jetzt grün, aber auch nicht mehr.
Ich glaube, es lag auch daran, dass wir eben zur Nebensaison, und also im Herbst dort waren. Dort hat auch nicht mehr so viel geblüht. Es war vieles irgendwie unter Restauration gestanden. Von dem her war es jetzt ja nicht so prickelnd. Ein kleiner Springbrunnen und ein paar verblühte Rosengärten.
Zumindest für 10 Euro ist es ein bisschen zu viel gewesen. Die Tickets kann man, wenn man möchte, vorab auch wieder buchen. Den Link findet ihr auf unserem Blog. Aber es gibt auch eine Kasse, wo man sie kaufen kann. Bei uns war da nichts los. Könnt mir aber vorstellen, zur Hochsaison bildet sich da auch eine lange Schlange. Und vorher buchen ist dann deutlich besser. Wir sind dann mit dem Rad weitergefahren zum Mercato Centrale. Das ist der größte Markt in Florenz und es ist auch eine Markthalle, die man jetzt dann umgebaut hat mit ein paar stylischen Shops und auch einem richtig guten Food Court. Also da kann man mittags sowohl als auch abends gut essen gehen.
Weiter ging es dann noch zu zwei bekannten Kirchen. Also ihr seht schon, Florenz hat viele Kirchen zu bieten, aber das ist tatsächlich nicht langweilig. Jede hat irgendwie auch nochmal so eine eigene Geschichte oder sieht teilweise auch nur von außen ganz gut aus. Also man muss jetzt nicht zwingend in jede gehen. Aber auf unserem Programm standen auf jeden Fall noch die Basilika di San Lorenzo und die Santa Maria Novella. Kommen wir zu einem Programmpunkt, was mit Sicherheit jeder machen möchte. Und zwar, wo gibt es das beste Eis in Florenz? Wir haben da einen ganz guten Tipp von einer Followerin bekommen, und zwar das La Caraia. Dort soll es angeblich das beste Eis geben, allerdings sollte man sich beim Essen oder Schlecken etwas beeilen. Das schmilzt nämlich unglaublich schnell, aber allgemein ist uns das aufgefallen, dass das Eis in der Toskana sehr, sehr cremig ist dafür, aber extrem schnell schmilzt.
Ja, ich hatte echt hin und wieder meinen Struggle, wenn man dann ein Foto machen will, dann hat man auch die ganze Pampe auch auf der Hand.
Ja, 5 Sekunden in der Sonne mal nicht aufgepasst und zack hat man das Eis auf der Hand.
Oder man nimmt es halt doch im Becher. Also das ist vielleicht auch ein Optimizer-Tipp, lieber im Becher nehmen, dann kann man es ein bisschen mehr genießen, auch wenn es nicht so gut aussieht wie mit einer Waffel.
Abends ging es dann für uns nochmal zu dem schönsten Sonnenuntergangsspot in Florenz, nämlich dem Piazzale Michelangelo, bei dem wir nochmal einen wunderschönen Sonnenuntergang gesehen haben.
Nochmal ein Optimizer-Tipp, den wir von einer Followerin bekommen haben, und zwar, wer abends noch ein Trinken gehen möchte in einer Bar und ist nicht in den typischen Touri-Spots, sondern da, wo die Einheimischen trinken gehen, der sollte mal beim Piazza Santa Spirito vorbeischauen. Da sind die Einheimischen unterwegs. Wir waren auch einmal kurz dort und da ist tatsächlich so, da wird nur Italienisch und nicht Englisch geredet.
Das war's jetzt mit Bologna und Florenz. Ihr findet übrigens auch nochmal alle Tipps und unsere Route und Unterkünfte auf unserem Blog zum Nachlesen www.traveloptimizer.de oder ihr schaut einfach mal in den Shownotes, dort habe ich euch auch den Link reingepackt. Und in der nächsten Folge geht's dann weiter mit unseren Highlights im Süden von der Toskana an der Küste und im Garfagnana-Gebirge. Bis dahin, macht's gut und bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Tschüss.